obwohl ich Männer eigentlich mochte. Es war einfach diese körperliche Beziehung, die mir überhaupt nicht lag. Ja, das war einmal, habe ich gesagt, nie wieder. Die heutige Generation, die sagen oft queer. Und damit kann ich nun gar nichts. Meine Mutter fehlt mir. Würde sie sogar jetzt mit Demenz wieder nehmen, ne? I have no regrets.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerien, Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Interior-Designerin, Fotografin und Filmkoloristin Claudia Morales in London. Eigentlich lebt sie seit über 40 Jahren im sonnigen Kalifornien, verbringt aber gerade hier einige Tage in England. Und was ich natürlich genutzt habe, um sie heute nicht ganz so weit von München zu treffen. Hallo, liebe Claudia.
Hallo, liebe Tanja.
Du bist 1959 in Berlin geboren, Sternzeichen Jungfrau. Deine deutsche Mutter, Jahrgang 1930, war eine Berlinerin und Modezeichnerin. Nach dem Krieg 1948 verliebte sie sich in deinen amerikanischen Vater mit mexikanischen Wurzeln aus Texas, der für die US-Streitkräfte in der noch in Trümmern liegenden Stadt stationiert war. Er war ein Jahr älter als sie und ein Freund brachte den jungen amerikanischen Soldaten zu ihrem 18. Geburtstag mit auf die Party. Ja, da war das dann gleich um sie geschehen. 3 Jahre später, 1951, haben sie geheiratet in Berlin, bekamen 53 und 55 deine Schwestern Bea und Gabi und schließlich 1959 dich. Gab es für deine Mutter innere Konflikte oder äußere Widerstände, als sie sich in einen Angehörigen der Besatzungsmächte verliebte?
Naja, ich meine, das war alles verhältnismäßig fremd noch und Berlin lag in den Trümmern und tja, im Moment dachte sie weniger vielleicht ja, aber dann vielleicht auch nein und aber ihre Eltern waren sehr supportive.
Unterstützend
für die Bindung. Sie mochten meinen Vater sehr gerne. Und tja, dann ging es dann einfach nur so weiter. Langsam, aber sicher.
Also es gab keine Ressentiments, es gab keine aus der Nachbarschaft, aus dem Freundeskreis irgendwelche, sagen wir mal, ein bisschen eigenartigen Kommentare oder Gefühle. Weil es war ja doch schließlich eben kein Deutscher.
Ja, meine Mutter ging noch zur Schule und sie war auf dem, ich weiß gar nicht mehr, wie die Schule hieß, es waren Nonnen. Und die haben sich
beschwert. Eine Klosterschule.
Klosterschule.
Also der Hörer muss wissen, dass die Claudia ja, wie gesagt, seit über 40 Jahren in Amerika lebt und ihr Vater ja eben auch Amerikaner ist. Das heißt, ihr Deutsch ist ein bisschen verloren gegangen. Also es könnte sein, dass während unseres Gesprächs manchmal die Claudia etwas auf Englisch sagt, aber wir übersetzen
genau.
Das dann. Also wenn dir mal was nicht einfällt,
genau,
wie Nonnenkloster, dann kannst du
genau
das auf Englisch sagen.
Und die Nonnen haben sich beschwert. Sie wussten irgendwie, dass meine Mutter also mit einem amerikanischen Soldaten ausging. Und dann waren sie empört. Und hatten das dann auch meiner Mutter gesagt und dann rannte mein Großvater sofort dahin und hat ihnen gesagt, was fällt ihnen denn ein? Wir wissen von diesem amerikanischen Mann, der ist ein fantastischer Soldat und hin und her und wir lieben ihn gerne und dazu haben sie gar nichts zu sagen und unsere Tochter hat 1000% approval.
Ja.
Dass sie also
hundertprozentige Zustimmung.
Genau, dass sie also mit diesem Mann ausgehen darf. Und dann haben sie die Schnauze gehalten.
Dein Vater wurde dann mehrfach innerhalb Deutschlands von dem US-Militär versetzt. Und selbst wenn er in Libanon oder in Japan stationiert war, blieb Deutschland so die Basis deiner Mutter und von euch Kindern. Und nach Stationen in Berlin, Ludwigsburg, Frankfurt, Darmstadt, wo du und deine Schwester eine amerikanische Schule besuchten, seid ihr 1967 wieder zurück nach Berlin gezogen. da die Militärlaufbahn deines Vaters mit nicht mal 40 Jahren ganz regulär beendet war. Also anscheinend ist das irgendwie sehr früh, ich wusste das gar nicht. Und aufgrund seiner vielseitigen Sprachkenntnisse hat er aber schnell wieder Arbeit gefunden, nämlich die Pressearbeit für eine Berliner Uniklinik. Dort kamst du mit 8 Jahren auf die deutsch-amerikanische John F. Kennedy Schule, hast dich sehr gut eingelebt, denn du warst schon immer so ein bisschen ein freches, wildes, offenes Kind und hattest schnell viele Freundinnen. Aber die Schule wurde mehr und mehr auch dein Zufluchtsort. Denn daheim war die Stimmung eine sehr viel schwerere. Deine Eltern stritten sich sehr oft und dein Vater wandte sich leider auch mehr und mehr dem Alkohol zu. Als du 18 warst, trennten sich schließlich deine Eltern 1977 nach vielen Jahren der Ehekrise und dein Vater zog aus. Ich nehme an, dass du als jüngste von euch drei Geschwistern wahrscheinlich damals mit deinen 18 Jahren die einzige warst, die noch daheim lebte. Wie sehr haben dich denn die Streits deiner Eltern, aber auch der Alkoholismus deines Vaters geschmerzt? Wie sehr hat dich das belastet? Und wie sehr hat dich das auch verändert? Und kannst du heute auch Gründe dafür sehen?
Ja, na, ich meine, es war Chaos auf irgendeine Art und Weise. Natürlich war es unpredictable.
Ja.
Wann er trank. Man nannte das damals, glaube ich,
nicht oder vielleicht hervorsehbar, also nicht vorsehbar.
Ja, genau, war das so Quartals, man sagte Quartalssäufer war, also er trank für 3 Monate und dann trank er für 3 Monate nicht. Und meine Mutter trank überhaupt nicht. Also in dem Sinne hat sie dann immer meinen Vater in die Reihe bekommen wollen. Und sie haben sich oft gestritten und es war dann auch abends manchmal, wenn er nach Hause kam und wir wollten natürlich auch dann schlafen gehen und hatten wir Schularbeiten und es war schon sehr aufregend, weil wir dachten, das ist jetzt alles mein Vaters Schuld. Aber meine Mutter hatte, wir dachten immer, warum argumentiert sie denn mit unserem besoffenen Vater? Da gibt's doch gar nichts zu argumentieren. Aber meine Mutter hat natürlich auch Schädigungen gehabt vom Zweiten Weltkrieg. Sie hatte mit Sicherheit Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD, was nicht behandelt wurde in irgendeiner Art und Weise und auch keine Therapy oder irgendwie sowas gemacht hat. Also in dem Sinne waren ihre Nerven, glauben wir, bestimmt angegriffen. Denn sie hat ja 6 Jahre vom 9. Lebensjahr bis zum 15. Lebensjahr mussten sie ununterbrochen in den Luftschutzkeller rennen, jede Nacht. Und dann wurden sie evakuiert und.
Also ein Trauma.
Ja, sie hat total ein Trauma durchgestanden.
Hat sie darüber geredet mit euch?
Ja, viel. Sie hat zuerst gesagt zu uns, und da war ich noch ziemlich klein, als sie da schon anfing, kann ich mich dran erinnern, muss ja so gewesen sein, denn ich kann mich dran erinnern, als ich 6 Jahre alt war, da war mein Vater in Darmstadt stationiert und da wohnten wir zum ersten und zum einzigsten Mal in Military Housing für ein paar Jahre und dann habe ich mal nach oben geguckt und da sah ich einen Zeppelin und ich dachte, das war eine Bombe. Also in dem Sinne wurde ich doch beeinflusst. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich Träume hatte damals, an die ich mich zum heutigen Tage noch erinnern kann.
Also Albträume?
Glaube ich schon. Das war so ein Albtraum, wo sich die Häuser so nach...
Implodieren.
Ja, genau, so implodieren. Also in dem Sinne hat es mich als kleines Kind schon sehr betroffen, nehme ich mal so an, oder beeinflusst.
Und wann war denn dieser Moment, kannst du dich dann noch daran erinnern, wo du zum ersten Mal realisiertest, dass dein Vater trinkt? Oder hat deine Mami das sehr offen euch Kindern erklärt?
Nein, das erste Mal, als mein Vater pensioniert wurde, und das ist nicht, it's not unusual, also mit 21 Jahren im Militär kann man sich entschließen, beziehungsweise, dass das jetzt vorbei ist. Und es war für meinen Vater dann vorbei. Und wir lebten da noch in Darmstadt, wo er das letzte Mal stationiert war. Wir wohnten dann in, ja, amerikanisch sagt man, on the German economy. Also wir wohnten dann in einem deutschen Haus, praktisch so. Und da kamen wir aus Berlin zurück und mein Vater war schon vorgereist. Da war ich so 6 ungefähr. Mein Vater war vorgereist und meine Mutter und meine 2 Schwestern, wir kamen danach zu dem Haus zum ersten Mal. Und wir gingen dann rein und der hatte wohl eine Party gehabt. Und das hat meine Mutter natürlich, obwohl vieles aufgeräumt war und sowas alles. Aber meine Mutter hat es also gemerkt gehabt und dann war sofort ein Streit. Und das war zum ersten Mal, wo ich richtig so mitbekommen habe, warum, wusste ich in dem Moment nicht, aber dass sie sich stritten und das war nicht schön.
Und dass dein Vater irgendetwas falsch gemacht hat, sozusagen.
Genau.
Aber ganz tatsächlich der Alkoholismus, wann wurde dir das, also klar, dass dein Vater diese Sucht hat?
Das war, glaube ich, ein bisschen später. Ich wusste nicht so genau, warum die sich nun stritten. Da war ich zu klein. Meine Schwestern haben das natürlich viel mehr mitbekommen, also realized it more. Und tja, also ich glaube, es kann sein, dass ich vielleicht so 9, 10, so um den Dreh, dass es sich alles um den Alkohol drehte.
Aber eine Mami hat sich nie mit euch hingesetzt und diese Problematik mit euch besprochen, so dass ihr Bescheid wisst.
Weil mein Vater ja abhaute, nicht? Der haute ab dann und war dann vielleicht so manchmal sogar 2 Tage weg. Und dann wussten wir nicht, wo er war. Und da war natürlich meine Mutter aufgeregt. Und sie hat es dann nicht, she didn't take it in. Sie hat es dann vor uns vorgelebt, also praktisch. Als ob wir ihre gleichaltrig sind.
Also sie hat euch auf eine Stufe gestellt.
Genau. Und es
war das so eine Überforderung?
Natürlich, klar. Also ich meine, in dem Moment haben wir das nicht so mitbekommen, aber es hat uns bedrückt und dann hatten wir natürlich auch Angst. Ach Mensch, wenn er jetzt nach Hause kommt, was passiert dann? Immer diese Unsicherheit.
Aber er war nie gewalttätig?
Nie, nein.
War denn eventuell der Grund, weil ich habe dich auch gefragt, hast du dir einen Grund vorstellen können, warum dein Vater in diese Sucht gefallen ist? War denn eventuell ein Grund auch seine mexikanischen Wurzeln und die damit verbundene Diskriminierung? Denn in der Zeit hat man ja wahrscheinlich schon in Amerika, heute ja auch noch, Mexikaner ja nicht unbedingt auf einer Stufe gesehen.
Ob das ihn sehr betroffen hat, weiß ich nicht so genau oder kann mich nicht entsinnen. Ich weiß nur, dass sein Vater auch Alkoholiker war und er kam von einer Familie mit 9 Kindern. Er war der Jüngste. Was da so tagtäglich nun passiert ist, weiß ich nicht so genau. Aber da war schon Chaos, bestimmt. Und die einzigste Diskriminierung, die meine Eltern hatten. Es kann natürlich sein, dass mein Vater mehr diskriminiert wurde. Davon hat er aber nie geredet oder ich wusste einfach nicht davon. Aber nur, dass als meine Eltern in Chicago stationiert waren, wo Gabi, meine Schwester, auch geboren wurde, haben sie eine Wohnung nicht bekommen oder etliche Wohnungen nicht bekommen, weil sie ein mexikanisches deutsches Paar war oder mexikanisches weiße Frau Paar waren. Und deshalb wollte meine Mutter auch nicht in Amerika bleiben, weil sie gesagt, ich möchte meine Kinder hier nicht aufziehen. Und zum Glück liebte mein Vater Deutschland und auch meine Großeltern. Also in dem Sinn haben sie sich dann auch entschlossen. Er hat immer wieder requested Deutschland, damit sie also immer wieder hier stationiert oder in Deutschland stationiert.
Also nachgefragt.
Genau.
Bei seinem Arbeitgeber.
Ja, und er hat es dann auch immer bekommen.
Und wie war das denn für ihn in seiner Arbeit beim Militär? Hat man so etwas geduldet? Weil die haben doch sicherlich auch gemerkt, dass dein Vater Alkoholiker ist.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich kann mir nur vorstellen, dass er das, wie gesagt, Quartalsäufer, hat er das auch verhältnismäßig gut vertuschen können. Also meine Mutters deutschen Freunde in Berlin, die haben das nachher nicht meiner Mutter geglaubt, dass der Alkoholiker war. weil die, meine Mutter hat es natürlich so arrangiert. Das war auch ein riesengroßes Geheimnis bei uns zu Hause. Bloß nicht sagen, irgendwie jetzt den Kindern und den Freunden, das hat sie alles bitte nicht sagen, jetzt nicht sagen, großes Geheimnis, big secret. Und sie hat das big secret auch an ihren ältesten Freundinnen nicht gesagt.
Also sie hatte Scham.
Sie hatte Scham. Und hat es, wenn sie zu einer Party ging, dann war das mal eine Zeit, wo er nicht getrunken hat. Und dann konnten sie auch hingehen. Aber abgesagt hat sie oft.
Und während all dieser Schwierigkeiten daheim bist du in einer Teenagerzeit gewesen. Also bist auch von einem Kind zur Frau geworden. Und deine schulischen Leistungen als Teenager wurden immer schlechter. Wichtig war dir insbesondere der Spaß am Leben. Und in der 9. und 10. Klasse bist du sogar jeweils mal sitzen geblieben, weswegen dich deine äußerst schockierten Eltern schließlich auf die amerikanische Schule nach Berlin schickten, wo man dich interessanterweise wegen Überqualifizierung durch das deutsche Schulsystem eben gleich in die 12. Klasse steckte. Und so konntest du in Kürze deinen Highschool-Abschluss absolvieren. Die Liebe eroberte dann auch schnell dein Herz. Mit 14 hattest du für 2 Jahre deinen ersten Freund, der 4 Jahre älter war, aber mit dem du nur geknutscht hast, da du sehr streng erzogen worden bist in die katholische Richtung. Musstest zwar nicht immer in die Kirche gehen, aber es war trotzdem so dieses Gefühl in dir, dass du dachtest, das ist so der Grund deines Zögerns. Also deines Zögerns nicht mit dem deine ersten sexuellen Erfahrungen zu haben. Ein Jahr später, 1976, offenbarte sich dir aber der wahrhaftige Grund, warum du immer so ein bisschen gezögert hast. Und es war auch ein Grund, der so dein ganzes Leben veränderte, nämlich du verliebtest dich plötzlich in eine Frau und hast auch eine Beziehung mit ihr begonnen. Was ging denn da in dir vor? Warst du erstmal verwirrt? Fühltest du auch ein bisschen Scham oder dass es ein Tabubruch sein könnte? Oder war das gleich so dein großes Outing?
Ja, Outing auf alle Fälle nicht. Ich wusste eigentlich gar nicht so, was mir geschah, aber ich habe darüber auch gar nicht so lange nachgedacht. Ja, ich mag einfach nur die Frau oder dieses Mädchen. Wir waren ja nun nicht ganz Frauen, ich war 16 und sie war 17. Aber es war einfach nur, ja, ich mag nur die.
Also es war eigentlich ganz normal für dich?
Eigentlich schon. Ich meine, es war also nicht normal. Ich meine, ich habe eigentlich gar nicht, also es ist jetzt was ganz anderes. Ich dachte schon, naja, vielleicht ist es doch nicht so ganz richtig. Aber das ist mir jetzt auch egal. Also ich gehe jetzt, I go for what I want.
Aber hast du das dann auch öffentlich gezeigt? Bist du mit der Hand in Hand über
den Schuhhof? Nein, das war schon...
Heimlich.
Bitte?
Heimlich.
Ja, das war heimlich. Auch für sie. Ich glaube, ihr war das auch... Sie hat sich das also, wir haben das dann also geschrieben auf ein Stück Papier, ich liebe dich und solche Sachen. Aber gesagt haben wir es nicht. Also es war also alles so ganz, wie gesagt, geheim. Und damit bin ich ja aufgewachsen. Es war wunderbar, das passte sehr gut in meine Geschichte.
Ich habe mich übrigens bei meinen Vorbereitungen auf unser Gespräch gefragt, ob es überhaupt korrekt ist, wenn man dich lesbisch nennt. Irgendwie assoziiere ich mit diesem Begriff Lesbe so ein bisschen so ein Schimpfwort oder zumindest eine Beleidigung. Welche Wortwahl fühlt sich denn für dich richtig an? Was sagt man denn korrekt?
Ja, für mich, when I finally came out.
Also wenn du dein Outing hattest?
Genau, da war ich, glaube ich, 20. Und da habe ich mich nicht mit dem Wort lesbisch irgendwie verbunden. Es war damals für mich dann immer auch gay. Einfach nur gay.
Deutsch würde man sagen homosexuell.
Ja, homosexuell hat man dann auch. Also ich sagte immer gay. Und ich glaube auch, die heutige Generation Generation, die sagen oft queer. Und damit kann ich nun gar nichts. Nee. Das bin ich nicht.
Aber wenn ich sage, du bist lesbisch, also hier in dem Podcast, dann ist das ja keine Beleidigung für dich. Also das Wort, ich kann ja jetzt nicht nur immer englisches Wort sagen.
Nee, das stimmt auch wieder.
Genau.
Nein.
Okay.
Na, ich meine, was sagt man denn in Deutschland?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich habe sogar gegoogelt.
Was sagt man hier?
Und dann hieß es, man
nicht
sagt
du alle lesbisch.
Man sagt wirklich lesbisch. Jetzt nochmal zu deinem Outing. Also mit 20. Gab es da einen bestimmten Grund, warum du plötzlich sagtest, so, jetzt reicht's mir, jetzt muss es die ganze Welt wissen?
Nein, ich bin dann nach Berlin, bin ich dann nach München gezogen und bin zu dieser University of Maryland gegangen, diese amerikanische Universität. Und ich war ganz alleine natürlich und kam da an und wurde dann auf ein Zimmer gewiesen. Und
also du hast auf dem Campus gewohnt?
Genau. Und ich bin dann in die Campus Disco in Anführungsstrichen gegangen, weil da es auch was zu essen gab.
Also die Disco und, auf dem Campus?
Ja, genau. Und da habe ich einen sehr hübschen Mann kennengelernt. Und der gefiel mir natürlich sofort, weil er hübsch war. Und wir haben uns total angefreundet. Und er war auch so ein bisschen anders. Der war ganz schick angezogen und hatte ganz super Haare. Und wir haben uns sofort gleich verstanden. Und das ging auch so ein bisschen weiter. Und dann eines Tages sind wir in die Officers Club. Da gab es natürlich Militär-Officers Clubs da. Und da durften die Studenten hin. Und da gab es mal ganz billige Getränke. Da haben wir einfach geschwänzt mal die Schule oder die Uni und sind hingegangen und haben einen Cocktail gehabt. Und da sagte er mir, Claudia, ich muss dir mal was erzählen. Und da sagte ich, was denn? Dann sagte er, weil wir so eng befreundet waren, so fast Boyfriend, Girlfriend, war natürlich nie was passiert. Aber er sagte dann, I am gay. Und da guckte ich ihn an, ganz erstaunt. Und da sagte ich auf einmal, I am gay too. Und es war das erste Mal, wo ich es gesagt habe. Und da war Schluss. Und dann gingen wir in die Clubs. Und dann hatte ich...
Dann ging's los.
Dann ging's rund. Dann ging's erst mal rund, genau. Das war irgendwie so eine Realization, was wie ein Stein...
Ja, eine Erleichterung.
Es war eine Erleichterung.
Ein Stein
von genau, mir fällt. Natürlich, wie ein Stein. Weil ich es auch zum ersten Mal gesagt habe, so richtig. Mhm. Es fiel mir wie in diesem Moment wie Schuppen von den Augen. Davor hatte ich das eigentlich nicht so total vielleicht mitgekriegt, obwohl ich schon 20 war. Vielleicht war ich ein bisschen so ein Nachkömmling, ein schwuler Nachkömmling. Ja, so war das.
Du bist ja nach München, weil du mit deinem... Du wolltest eigentlich an die Fotografieschule in München,
genau.
Da wurdest du aber nicht angenommen, weil du kein deutsches Abitur hattest. Und deshalb bist du an diese amerikanische University of Maryland in München, hast dich für Jura eingeschrieben, aber schnell gemerkt, dass das jetzt nicht wirklich deins ist. Dann hast du das Studienfach gewechselt, hast mit Grafikdesign weitergemacht. Und wie du schon sagtest, das Partyleben und so hat es dir sehr angetan. Aber 1981 mit 22 hast du dich in eine heterosexuelle Frau verliebt, die eben auch in München war. Und die ging dann zum Studieren nach Florida in die USA. Und du hast dich also richtig dran gehängt, hast gesagt, da gehe ich mit.
Buchstäblich.
Da gehe ich mit. Und hast dann bei ihr gewohnt, auch in Florida. Und hast vielleicht so ein bisschen gehofft, wenn ich das dir mal in den Mund legen darf, dass sie dich, wenn du schon so eine Klette bist und dich dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser kennenlernt, dass sie vielleicht sich doch in dich verliebt. Hat das denn dann geklappt?
Nein, das hat überhaupt nicht geklappt. Obwohl wir gut befreundet waren und sowas alles. Wir haben jetzt übrigens eine Wohnung zusammengenommen. Die ist ja, wir sind jetzt zur gleichen Zeit drüber geflogen. Und ja, ich habe das sofort auch gemerkt und sowieso. Ich meine, das war natürlich, wie gesagt, ich war ja auch gerade erst, I came out recently. Also ich habe diese ganze Situation noch gar nicht so richtig mitgekriegt und dass es überhaupt nicht so geht.
Ja,
also.
Aber du musst dir vielleicht trotzdem, wenn man sich in jemand so ein bisschen verschießt oder verknallt, ist man ja dann vielleicht doch auch ein wenig enttäuscht oder traurig.
Ja, das hieß, wie sagt man das nochmal? Das ließ nicht so lange an.
Das hielt nicht so lange an.
Das hielt nicht so lange an. Denn ich habe jetzt nicht geweint oder mich gegrämt. Eigentlich hat mich Florida viel mehr gegrämt, weil es so grausam da war. Das war ein grausamer Culture Shock. Ich dachte, um Gottes Willen, was habe ich gemacht?
Was gefiel dir denn nicht?
Ach, das war ganz anders irgendwie. Ich meine, ich war eigentlich im Prinzip, obwohl ich Amerikanerin war in Deutschland die ganze Zeit, seit meiner Geburt.
Du hast die amerikanische Staatsbürgerschaft immer gehabt?
Immer, weil ich in einem amerikanischen Hospital geboren wurde und meine Mutter auch zu der Zeit auch schon Amerikanerin war, also war ich, und das amerikanische Hospital was considered US Territory. Und also war ich Amerikanerin schon immer, aber ich im Gegensatz zu meinen Schwestern war ich mehr deutsch. Meine Schwestern waren ein bisschen mehr amerikanisch. Wir hatten auch viele amerikanische Freunde, auch wegen der John F. Kennedy Schule. Und ich hatte mehr deutsche Freunde. Aber das durch die University of Maryland hat sich das so ein bisschen geändert. Dann waren auf einmal meine ganzen Freunde englisch, amerikanisch. Und dann, Florida. Das war aber Florida. Ich meine, um Gottes Willen. Das war so furchtbar da. Vielleicht war das auch the town. University of Florida ist in Gainesville, Florida, und das ist wirklich schlimm da. Also ich habe mich, das war schlimm für mich.
Dennoch hattest du dort in Florida, auch wenn es so schlimm war, und während du in diese Frau verliebt warst, deinen ersten männlichen Lover. Wolltest du einfach mal einmal im Leben wenigstens wissen, wie sich das anfühlt, mit einem Mann zu schlafen?
Ja, das war einmal, habe ich gesagt, nie wieder. Dann war das schon vorbei mit der Käferkrabbelei. Also nee, das gefiel mir nun gar nicht. Obwohl ich Männer eigentlich mochte. Und ich war auch attracted to them. Also daran lag es nicht. Es war einfach diese körperliche Beziehung, die mir überhaupt nicht lag. Ich war einfach nicht interessiert. Und es war auch nicht schön. Also in irgendeiner Art und Weise.
Also das kleine Extra zwischen den Beinen war nicht in deinem Fokus.
Das erschien mir auch ganz foreign. Wie sagt man das?
Also fremd.
Das war also ganz fremd. Das war also nicht jetzt das, so soll es sein. Nein, eigentlich im Gegenteil. So soll es nicht sein.
Dennoch war ja genau dieser spontane, unüberlegte Schritt, dieser Frau zu folgen nach Florida, eigentlich ein ganz entscheidender in deinem Leben. Denn seitdem lebst du ja in den USA, also seit 43 Jahren. Könntest du dir denn vorstellen, vielleicht doch auch mal wieder in Deutschland zu leben? Denn manche Menschen bekommen ja so im Alter ein bisschen Wehmut, ein bisschen Heimweh, so nach den Wurzeln.
Klar, ich meine, in Deutschland wieder zu leben, glaube ich weniger. Das ist, damit ist jetzt vorbei. Aber ich bin ja oft nach Deutschland geflogen und hatte damals auch meine Mutter besucht oft und meine Schwester lebt auch, meine älteste Schwester lebt auch in Deutschland. Also bin ich oft, also jedes Jahr auf alle Fälle, geflogen, habe dann auch meine Freunde, die ich aus der Kennedy-Schule kannte, besucht und es war immer wunderbar. Aber ich bin immer wieder zurück und ich habe in dem Moment auch nicht gedacht, ach, ich möchte jetzt wieder herziehen. Daran habe ich nicht gedacht. Also nach einer Weile habe ich mich doch an Amerika sehr schnell gewöhnt. Und ich war ja dann auch in der Schule und Universitäten und
Also deine Heimat ist für dich wirklich Kalifornien?
Na, ich meine, meine Heimat, wenn man sich das so dann anguckt, ist immer noch Berlin. Meine Heimat. Ich bin aus Berlin, obwohl...
Ja, aber das Wort Heimat beinhaltet ja auch ein Gefühl, dass da du wirklich zu Hause bist, auch in deinem Inneren.
Jetzt bin ich in Kalifornien zu Hause, ja.
Ja, aber so dieses, also das Wort Heimat ist ja etwas ganz Besonderes. Und das hat ja auch was mit den Gerüchen zu tun, mit dem Gefühl, wenn du einfach so, ja, mir geht es immer so, wenn ich mit dem Flugzeug wieder ankomme am Münchner Flughafen und aussteige, also schon in der Gangway, habe ich das Gefühl, ich bin in meiner Heimat.
Obwohl, das denke ich natürlich immer wieder, wenn ich jetzt in Los Angeles lande und dann so runter zu nach Laguna Beach fahre, wo ich lebe, dann sage ich, ach, schön wieder zu Hause zu sein. Aber wenn ich jetzt nach Berlin fliege, aber nur nach Berlin, und wenn ich da aussteige, I'm home. Mhm. Auch. Mhm. Ja, denn ich, das ist die, the familiarity ist ja einfach da.
Ja.
Das kann man aus mir nicht rausschneiden, wenn ich hab ja lange da gelebt und bin geboren und aufgewachsen. Ja. Das ist doch sehr, sehr tief.
Da Florida, wie du schon sagtest, ein bisschen frustrierender immer mehr wurde.
Nach 3 Monaten.
War das sehr schön und kam dir gerade recht, als ein alter Freund aus Berlin, Markus, dir anbot, doch zu ihm nochmal nach New York zu kommen, wo er gerade eine Wohnung für sich suchte. Bis dahin hat er dir dann gesagt, dürftest du auch bei seiner Tante auf einer Ranch in Virginia wohnen. Und nach knapp 2 Monaten war es dann endlich soweit und du konntest bei Markus in New York einziehen. Zuerst hast du so ein bisschen bei Bloomingdale's gejobbt und hast dich schließlich 1982 am Fashion Institute of Technology, FIT, für das Fotografiestudium beworben und wurdest angenommen. Ich war ja zur gleichen Zeit wie du in New York und habe an der Parsons School of Design Mode und Textildesign studiert. Eine gemeinsame Freundin hat uns damals einander vorgestellt, Katrina. Und wir sind daraufhin viel zusammen ausgegangen, haben viel zusammen erlebt und wurden Freundinnen. Nun kennen wir uns seit 43 Jahren. Ich kann eigentlich gar nicht ganz glauben, wie die Zeit vergeht, wie so eine Oma, die sagt, auch vor 43 Jahren haben wir uns kennengelernt.
Das war gestern.
Wie waren denn diese Jahre in New York rückblickend für dich? Wie ging es dir damals? Und gibt es Erlebnisse, die du niemals vergisst?
Ja, ich bin mit $150 in New York angekommen und wusste sofort, dass ich also jetzt irgendwie Geld verdienen muss. Und du hast Markus erwähnt, wir haben einem super Apartment gewohnt, aber mit 2 anderen Männern, die auch ganz interessant waren. Der eine war ein Vampire Novelist, das war also sehr urig da, aber sehr interessant.
Also ein Autor?
Genau. Und ja, ich meine, am Anfang war es natürlich schwer, weil wir kannten ja keinen. Also ich kannte keinen und Markus natürlich auch nicht. Das mit Bloomingdale's fing dann an. Und die New Yorker sind ja eigentlich sehr, also
offen.
Na, eigentlich nicht.
Ach so, na gut.
Im Gegensatz, die waren eigentlich mehr so Woody Allen-Types, die nicht, also die guckten einen nicht an auf der U-Bahn und also ein bisschen so abstoßend und sowas alles. Also ich dann war ich etwas ein bisschen deprimiert am Anfang, so das erste Jahr, bis ich zur Schule kam und dann aus FIT und da änderte sich alles und dann fing das Leben in New York wirklich an und es war wirklich sowas von aufregend und sowas von toll und ich habe mein Glück auch gar nicht verstanden. Da hatte ich I had a purpose.
Ja, jetzt ein Sinn.
Es war ein Sinn dann für mich. Ich hatte ein Ziel im Auge.
Es ergab Sinn.
Genau. Und Fotografin in New York, das ist ja fantastisch. Und die ganzen Leute, die ich kennenlernte, unter anderem auch dich, Parsons School of Design, mit Fashion Designers, dann war das irgendwie, ging irgendwie Hand in Hand. Dann habe ich auch fotografiert, deren Kreationen und die Models. Wir sind dann in die Clubs gegangen, Diskotheken und haben uns dann Models ausgesucht, haben gesagt, kann ich dich fotografieren für nichts und ich gebe dir dann, wir kleiden dich und wir geben dir dann die Fotos. Und ich habe gesagt, fantastisch, ich brauche Fotos für meine Mappe und es war also super. Dann kamen natürlich ganz toll aussehende Leute in unser Haus rein, das war immer super, super fun und ja, das war wirklich eine super Zeit, auf die ich gerne zurückgucke.
Ich meinte übrigens vorher, die New Yorker sind offen. Da habe ich mich selber gerade dabei ertappt, dass ich eigentlich gar nicht die New Yorker meinte, sondern die Zugereisten. Ja, weil die waren ja sehr offen. Also wir, ja, die dort halt auch lebten.
Ja.
Und da fand ich, war eine sehr große Offenheit. Also Aber natürlich waren es nicht die New Yorker. Ja. Also es war ein Gedankenfehler von mir.
Oder auch die Studenten, mit denen wir zusammen waren. Ja. Die waren natürlich also total offen. Und das war eben sehr, sehr, sehr lustig. Ja, naja, okay. Dann bin ich, hatte ich eine Bekannte, die war so ein bisschen so ein Swedish Model, Antoinette, die du auch kennst. Und die hat gesagt, du, ich habe einen Tipp. Hast du Lust zu Christopher Street, Sheridan Square in The Village, which means Greenwich Village. Da wird ein MTV, und damals war das ja ganz neu, so ein MTV-Video gedreht, genau. Und wie gesagt, was ziehe ich denn da an? Sag dir noch, was du immer anziehst, wenn wir ausgehen. Zieh dich einfach irgendwie ganz lustig an. Habe ich gedacht, okay, prima. Wir sind da so im U-Bahn hingefahren und das haben wir dann schon alles gesehen. Da sahen wir ganz viele Extras da auch und auf einmal stand da so eine urige Braut mit ihren orangen Haaren und so ein Petticoat, so ein Pink Petticoat. Ganz klein und ganz, you know, nicht, wie sagt man das? Let's pass over that. Also nicht so aufbrausend, wie man sie denkt, wie sie ist. Also eher schüchtern, würde ich sagen. Und dann kam sie sofort auf uns zu und sagte nur, hallo, I'm Cindy und thank you so much for joining us, for being here. Sie hat sich bedankt, dass wir da mitmachen.
Dass man in ihrem Video mitmacht.
Genau, das war ihr erstes Video. Und es war also lustig, haben wir das alles gemacht, wurden gedreht und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Und am nächsten Tag bin ich dann zur Schule gegangen, habe ich gesagt, hey, ich war in einem Music MTV Video. Und da sagten die, wer war denn das nun? Habe ich gesagt, ich glaube, die hieß Cindy Leopard. Und da haben die schon angefangen zu lachen, meine Freundin. Nee, ich glaube, du meinst Cindy Lauper. Habe ich gesagt, wirklich? Naja, ich habe einfach nur die Schultern, I shrugged my shoulders und habe gesagt, naja. Und dann habe ich gesehen, natürlich nach einer Weile, wie groß dieses Lied war und Cindy Lauper bis zum heutigen Tage.
Also du wusstest gar nicht, wer sie ist?
Nee, überhaupt nicht. Keine Ahnung, wer die Frau war. Das war also lustig.
Siehst du, das hatte ich irgendwie ganz verdrängt. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ja.
Aber wahrscheinlich, weil du auch nicht so, erstmal gar nicht so nee, beeindruckt
überhaupt
warst.
Nicht. Nee. Vor allen Dingen, weil ich ja ausgelacht wurde, weil ich den Namen total falsch gesagt habe.
In New York hattest du ja auch deine ersten richtigen sexuellen Erfahrungen mit Frauen. Auch begegnete dir eine sehr große Liebe, eine amerikanische Immobilienmaklerin. Und es begegnete dir auch dein erster richtiger oder dein zweiter vielleicht großer Liebeskummer. Denn sie verließ dich, weil sie sich in eine andere Frau verliebte. Wer tröstete dich denn damals und wem konntest du dich anvertrauen? Also wenn ich nämlich unsere Freundschaft zum Beispiel in Erinnerung habe, dann war das ja immer alles mit so einer ganz schönen Leichtigkeit. Also es ging ja offiziell zumindest niemandem schlecht. Also wir redeten ja nicht über unsere Probleme, sondern eigentlich hatten wir immer nur Fun.
Naja, also ich redete eigentlich immer über meine Probleme, weil ich ja, ich hatte dann auch meinen Bekannten Markus, den ich ja schon seit meinem 8. Lebensjahr kenne, der wohnte ja auch in New York und der wohnte nur 5 Blocks, also Straßen von mir entfernt.
Also du bist dann irgendwann bei ihm wieder
ausgezogen. Ich bin dann immer dahin gerannt und hab mir dann da die Hucke vollgeheult.
Also bei dem bist du dann irgendwann ausgezogen. Weil du hast ja am Anfang bei Markus gelebt.
Ja, genau. Wir sind nach einem Jahr bin ich dann woanders hingezogen, on 87th Street, between Western Avenue und Riverside Drive. Und da hatte ich hatte ich eine Roommate und da wohnten sie und ich wohnten da zusammen. Die ging auch zur FIT. She was a fashion designer. Und da wohnte ich dann. Aber die Freundin, die ich hatte, die verließ mich nicht für eine andere. Sie wollte wegziehen. Denn als ich sie kennenlernte, sollte sie eigentlich nach 3 Wochen wegziehen. Und dann ist sie wegen mir geblieben. Und dann waren wir ein Jahr zusammen und dann ist sie doch weggezogen. Dann bin ich aber, sie ist nach Atlanta gezogen, dann bin ich ab und zu immer wieder, ich lasse dann ja nicht nach, ne? Ich habe dann gesagt, so jetzt werde ich die einfach
wieder
überzeugen.
Hast du wieder dran gehängt?
Ich habe mich wieder dran gehängt, habe mich an ein Flugzeug sofort, ich habe dann auch so ein bisschen, das war schon nach der Schule, weil ich graduated, na, habe ich ein bisschen Assistentin bei einem Fotografen, habe ein bisschen Geld verdient und habe ich dann Flieger gesetzt und habe die dann zweimal besucht und da war nun wirklich aus, ne? Und dann habe ich dann erst geheult und dann war es aus.
Hm. Aber dein Seelsorger war eben Markus.
Markus war oft mein Seelsorger. Mit dem, da wir kannten uns schon so lange und haben uns viele Sachen erzählt. Der kannte meine ganze Familie, ich kannte seine Familie. Also haben wir uns immer, wenn irgendwelche Sorgen waren, haben wir uns immer gegenseitig aufgepäppelt, so, ne?
Und welche Rolle spielten deine da schon geschiedenen Eltern in dieser damaligen Situation, dass du eben eher, ja nicht eher, dass du die Frauen eben bevorzugst? Wussten die denn um dich und wussten das deine Schwestern?
Ja, noch nicht. Ich hatte dann noch eine andere Freundin und nach einer Weile ging mir das auf den Keks, aber ich habe gesagt, denn ich mag nicht lügen. Ich war ja mit meiner Mutter und meinem Vater nicht so eng, aber mit meiner Mutter und meinen Geschwistern ja sehr eng. Und das war wieder das große Geheimnis. Jetzt hatte ich alleine ein Geheimnis. Und das gefiel mir gar nicht. Also in dem Sinne, meine Mutter besuchte mich des Öfteren in New York. Und das eine Mal kam sie an und sie war nur 2 Tage da, glaube ich. Und sie wollte sagen, so Claudia, jetzt erzähl mir bitte alles von deinem Leben. Erzähl mir, was passiert jetzt hier. Ich meine, es ist ja natürlich vor Cellphones und vor Computer. Und das war alles mit Telefon für 3 Minuten. Ab und zu mal.
Man schrieb noch die Briefe.
Da schrieb man Briefe oder einmal alle 6 Monate unterhielt man sich. Aber meine Mutter kam des Öfteren zu Besuch und sagte, erzähl mir jetzt bitte alles. Hast du denn einen Freund? Habe ich gesagt, nee, da habe ich keinen Freund. Und irgendwie hat sie Quatsch gemacht und hat gesagt, ach, da bist du lesbisch. Da hat nur so ein bisschen nachgelacht und habe ich gesagt, in dem Moment habe ich einfach die Augen zugemacht und habe gesagt, ja, das bin ich. Und dann sagte sie, wirklich? Wie gesagt, ja. Dann sagt sie, erzähl mir alles. Und dann haben wir bis 3 Uhr morgens haben wir dann da gesessen und haben uns von oben bis unten die ganze Situation durchgequatscht. Und dann sagt so, Claudia, ich bin jetzt so müde. Sie kam mir an dem Tag aus Deutschland an. Ich falle gleich brach in die Ecke. Wie sagt, ja, okay, Mami. Dann sagt sie, okay, dann lass mich dich umarmen, du kleine Lesbe. Und das war das. Und dann dachte ich, dass sie meinen Geschwister, wie gesagt, bitte erzähl jetzt Bea und Gabi nichts und Papi auch nichts. Naja, meine Schwester rief mich dann 2 Tage später an. Sie wusste das dann also. Und mein Vater schrieb mir einen ganz tollen Brief. Meine älteste Schwester, Bea, die dachte, dass das vielleicht nur so eine Phase ist. Dann habe ich gesagt, nee, also ich bin ja jetzt schon fast 25. Das ist jetzt schon keine Phase mehr.
Und was schrieb dein Vater dir?
Ach, der hat einen ganz tollen Brief geschrieben. Das war so nett. Ich wünschte, ich hätte den noch. Den habe ich aber leider nicht. Aber er hat nur gesagt, dass ich, du bist meine Tochter und es ist mir ganz, ganz egal, wen du liebst. Und ich werde dich immer lieben. Ist egal, was du machst. Und ich meine, im Prinzip war es eigentlich nicht ungewöhnlich, dass er mir das geschrieben hatte, denn mein Vater war eigentlich ein sehr liebevoller Mensch. Ich meine, er war Alkoholiker, aber er war ein liebevoller Mensch. Ne? Das ist ja gerade die Tragik.
1984 hast du an der FIT deinen Abschluss gemacht und hattest den großen Traum, eine erfolgreiche Fotografin in New York zu werden, bist aber dann circa ein Jahr später nach San Diego in Kalifornien gezogen. Was hast du denn dort gesucht oder gefunden, was New York dir letztendlich gar nicht bieten konnte?
Gut, also so Anfang 1986, da hatte ich so einen Low Point. Wie nennt man das?
Ein
Tiefpunkt, wo ich dachte, ach, was mache ich jetzt? Und ich meine, ich kam auch nicht weiter. Da gab es auch so tolle Fotografen in New York. Das war, the competition was fierce. Und da habe ich gesagt, und eine Bekannte von mir in San Diego sagte, komm uns doch einfach mal besuchen. Geh doch mal einfach aus New York raus für ein paar Tage und entspann dich. Da habe ich gesagt, ach naja, habe ich meine letzten Piepen zusammengekratzt und bin dann also nach San Diego geflogen. Und dann, die war auch lesbisch und die hatte ganz viele Freunde und in San Diego, lesbische Freunde. Und in San Diego war das, wo sie wohnte, a very big enclave von Frauen, die lesbisch waren.
Eine große Enklave.
Genau. Und da habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Das hatte ich in New York nicht. Und wie gesagt, das ist ja wie ein Paradies hier. diese ganzen Frauen. Und ich bin dann nach New York für 3 Monate gegangen und bin dann umgezogen. Hab gesagt, jetzt ist Schluss. Und ich muss sagen, als ich den Entschluss gefasst hatte, da war Schluss für mich. Da war New York zu Ende. Und wie sagt man das? Ich sagte immer, I moved and I never looked back.
Du hast das also, wie du schon sagst, dann dort in den Nachtleben und mit den vielen Frauen richtig krachen lassen. Du hast deine Freiheit genossen, auch ein bisschen diese neue Welt. Und hattest dann ab 86 für 4 Jahre eine feste Freundin, eine Therapeutin, mit der du auch erstmals zusammenlebtest. 1988 brach plötzlich deine 58-jährige Mutter ihre Zelte in Berlin ab und zog nach San Diego, ganz in deine Nähe, um die Ecke. Wie fühlte sich denn diese plötzliche, unverhoffte Nähe für dich an?
Tja, komischerweise hat sie dann meinen Schwestern gesagt, warum sie denn nun nach San Diego zieht. Obwohl, natürlich hatte das Wetter damit viel zu tun. Und ihr Beruf in Berlin war beendet. Und sagte also, dass also Claudi, die braucht jetzt also meine Hilfe. Und die ist doch die Jüngste und die muss doch jetzt unterstützt werden. Und ich dachte, also ich brauche eigentlich überhaupt gar keine Hilfe. Im Gegenteil. Ich meine, ich habe das ja alles selber gemacht. Meine ganzen Entschlüsse habe ich selber gemacht. Nach München, nach New York, nach California. Da hatte ich eigentlich keine Hilfe. Und vielleicht benutzte sie das nur als einen Grund. Und sie zog also wirklich nur 2 Straßen weiter von mir. Das war also mir doch so ein bisschen too close for comfort.
Also ein bisschen zu nah, um sich wohl zu fühlen.
Genau.
Aber du hast es sie nicht spüren lassen oder wissen
doch,
lassen.
Doch, hab ich schon.
Ach so. Also zieh mal ein bisschen weiter weg, oder was?
Nee, ich habe gesagt, weil sie ist eine sehr demanding, wie nennt man das? Also
ja, vernehmende Person.
Ja, also sie hat eine große Persönlichkeit und sie war ja damals auch gar nicht so alt. Ich meine 58, wenn man sich das vorstellt.
Jünger wie du heute.
Genau. Also in dem Sinne war sie sehr jünglich. Also
ja, jugendlich.
Jugendlich, genau. Jünglich war sie noch nicht. Und sie war demanding. Sie wollte also, Claudia, kommst du mich jetzt besuchen? Claudia, kommst du mich jetzt besuchen? Ich habe gesagt, ich hatte ja auch einen Job, ich hatte auch eine Beziehung, ich hatte auch Freunde. Und ich schleppte sie dann mit zu Partys und zu meinen Freundinnen, zu Partys und sowas alles. Und sie hat sich da wunderbar eingelebt. Und meine Freunde, die liebten die. Und ich gesagt, Mensch, mögt die doch ein bisschen weniger.
Aber was hat deine Mami überhaupt gearbeitet in Berlin? Denn als ihr klein wart, war sie ja Hausfrau.
Ja.
Aber dann nach der Scheidung, nehme ich an, von deinem Vater, hat sie wieder angefangen zu arbeiten.
Ja, sie arbeitete, damals hieß es die kanadische Militärmission. Das war so wie ein Konsulat in Berlin. Und da war sie Public Relations Officer. Und da fing mit 48 Jahren ihr Leben da erstmal an nach der Scheidung meines Vaters. Und da ist sie erstmal aufgeblüht und hatte auch einen Job, der sehr demanding war, anspruchsvoll. Und da hat sie ganz tolle Leute auch kennengelernt und hat dann auch so ein paar so Männer sich nicht angelacht, so will ich das nicht sagen, also mit denen sie ausgegangen ist. Und meine Schwestern und ich, wir haben gesagt, was ist denn mit der jetzt los? Und die hatte wohl einen Knall.
Also die hat nochmal richtig Gas gegeben.
Ja, wir haben die gar nicht erkannt. Und wir haben sie richtig hingesetzt aufs Sofa, haben mit ihr gesprochen, haben gesagt, du spinnst doch, was machst du denn? Eigentlich müsstest du jetzt hinterm Herd stehen und uns was kochen. Und hat sie gesagt, nein, ich bin doch noch gar nicht so alt. Und dann nach einem langen Gespräch haben wir das dann alles akzeptiert und haben uns dann auch dran gewöhnt. Und dann, als sie nach San Diego dann zog, hat sie dann keinen Job erstmal gehabt. Und dann hat sie...
Also war sie retired ein bisschen,
ja, kann man sagen. Ja, so ungefähr. Und dann hat sie was gefunden.
Und die war ja sehr gut aussehen, deine Mutter.
Ja, sehr hübsche Frau.
Und hatte auch sehr schnell dort einen neuen Freund, der aber erst 23 Jahre alt war, also 35 Jahre jünger als sie. Zudem war er ein Schwarzer. und bediente somit natürlich erstmal alle Klischees. Sie blieben zur Überraschung aller 18 Jahre lang ein Paar, bis deine Mutter mit angehender Demenz ab dem Alter von ca. 77 immer unleidlicher und aggressiver wurde, so dass er sie schließlich schweren Herzens und trotz seiner großen Liebe für sie verlassen musste. Hast du dich zumindest am Anfang für diese Beziehung geschämt?
Na, geschämt würde ich nun nicht gerade sagen. Ich war nur schockiert und habe gesagt, oh Gott, was ist denn, jetzt ist jetzt nur wirklich zappenduster. Und habe sie dann, sie wohnte da auch zu der Zeit bei mir dann auch für eine Weile, weil sie ihre Wohnung, die war zu groß und die konnte sie dann auch nicht mehr sich leisten. Habe ich gesagt, na komm erst mal zu mir. Und dann saß sie mit dem auf einmal auf der Couch. Dann habe ich gesagt, und als der dann weg war, habe ich gesagt, sag mal, Piepen sind bei dir? Also das gibt's doch wohl gar nicht. Du hast wohl einen Knall. Der ist ja jünger wie ich und sowas alles. Und sie guckte mich einfach nur an und sagte, ja, ich verurteile dich ja auch nicht. Ich habe dich akzeptiert von dem Moment, wo du sagtest, dass du eine Lesbe bist. Ich hätte dich ja auch
verurteilen.
Ja, hätte ich. Und da hatte sie natürlich hundertprozentig recht. Ich meine, es stand mir eigentlich auch gar nicht zu. Sie kann ja auch machen mit ihrem Leben, was sie will. Aber ich war schockiert. Alle anderen. Und dann kam sie manchmal mit Cliff, hieß der, auf Partys. Wieder auf unsere Partys und war immer mit dabei. Das sah auch gar nicht irgendwie, obwohl sie 58 war und er 23. He was an old soul und er sah einfach ein bisschen älter auch aus. Der sah vielleicht so aus wie so 35, 36 und meine Mutter mit 58 sah so Mitte 40 aus. Also
es war gar kein so krasser.
Nein, überhaupt. Sie war nicht wie Harold und Maude. Nee, die sahen nicht so jetzt so und wieder. Liebten alle. Die fanden es ganz toll. Die klammerten sich an dieses Paar. Weil irgendwie vielleicht, wird es auch anders war und besonders auch schwule Männer klammern sich total an meine Mutter, weil die ja so akzeptierend war. Die liebten die. Mhm. Ne? Ja.
Ab 1987 wurdest du eine gefragte Filmkoloristin in Los Angeles und arbeitetest sehr erfolgreich zuerst bei verschiedenen Filmproduktionen als Angestellte und ab 2000 auch freiberuflich. Du designtest dabei auch den sogenannten Look and Feel für MTV Musikvideos, unter anderem für Janet Jackson. Es wurde sogar mal bei der Oscarverleihung gezeigt, sowie für Filme wie Pleasantville mit Reese Witherspoon. Selbst die Schwarz-Weiß-TV-Shows von Judy Garland aus den 60er Jahren hast du aufgrund deines großen Talentes koloriert. Als die Filmindustrie aber immer mehr ins Straucheln geriet und viele Produktionen auch pleite gingen, hast du dich eines Tages gefragt, was nun? Wie kann es für dich überhaupt weitergehen? Welche Richtung könnte ich einschlagen? Und da Interior Design immer schon deine große Leidenschaft und auch eine Stärke von dir war, hast du 2002 erstmals ein Haus in Los Angeles komplett renoviert und gestaltet, welches eine Freundin sehr günstig kaufen konnte und danach, dank deines Talentes, wieder mit Gewinn verkaufen konnte. Dies war dann deine erste Erfahrung in diesem Metier und du hast dann dir gesagt, oh, das möchte ich gerne von der Pike auf lernen und bist wieder zur Schule gegangen und hast diesen Beruf über 3 Jahre lang wirklich studiert. Fühlst du dich heute, bist ja sehr erfolgreich und sehr gefragt als Interior Designer, also es gibt keine richtige Übersetzung dafür, weil es ist keine Innenarchitektin, sondern Innendesign, ja, also ich glaube, es ist, obwohl vielleicht kann man es auch Innenarchitektin nennen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber fühlst du dich heute beruflich angekommen? Oder reizt es dich, noch einmal vielleicht etwas ganz Neues zu beginnen?
Nein, weil das Interior Design floss eigentlich durch unsere ganze Familie irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Meine Großmutter stellte immer Sachen um. Meine Mutter, manchmal kam ich nach Hause von der Schule und auf einmal war das Sofa total woanders. Und meine Mutter hatte auch, meine Großmutter, meine Mutter hatte Geschmack. Meine Schwestern haben Geschmack in entgegengesetzte Richtungen, aber sie haben Geschmack. Und also wir sind so ein bisschen damit aufgewachsen. Und ich habe dann auch immer weiter das dann gemacht mit meinen ganzen Apartments oder Häusern, in denen ich gewohnt habe, oder mit meinen Freundinnen. Ich bin eingezogen, wie gesagt, Klette, und habe dann alles total umfunktioniert, erstmal. Ob das nun die Bäder waren oder die Küchen oder gepinselt oder, aber natürlich nur so. Und dann, als diese Color Design, als ich das dann gemacht habe für 15 Jahre, war Farbe das, was ich sehr gut konnte, also im Schlaf praktisch. Und aber mir gefielen immer Küchen und Bäder, und ich wusste, ohne das zu zeichnen, ging es gar nicht. Denn ich kann nicht dastehen und sagen, ach, machen Sie das mal bitte da kurz ran und da und das weiter und hier und da. Das muss ganz präzise sein. Also ich bin in Amerika, da ist ein großes Difference. Interior Decorator ist also die also wirklich nur
Dekorieren.
Wir sagen immer Pillow Fluffers, aber das ist natürlich gemein.
Also und die Pillow Fluffers heißt übersetzt, so Kissen zurecht rücken, ein bisschen so hinten Blick reinmachen.
Genau, ganz genau. Das bin ich nicht nur. Mir gefehlen Bäder und Küchen, und ich musste also zeichnen lernen und auch das alles andere lernen. Und ich dachte, als ich mich dann entschließ, zur Schule zurückzugehen, dass ich dann viel wusste. Hab ich gesagt, das ist, so schwer kann es ja gar nicht sein. Und dann bin ich zur Schule gegangen, habe gesagt, um Gottes Willen, was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist ja sowas von schwer. Das waren wirklich die schwersten 3 Jahre, 3,5 Jahre meines Lebens. Das war
auf welcher Schule warst du dort?
UCLA. Und das war sowas von hart, und 60 Stunden die Woche Schularbeiten und wie gesagt, wir haben auch gezeigt, das waren alles Architekten, die uns unterrichteten. Working Architects, die arbeiteten dann also für riesengroße Firmen in Los Angeles, und und wie gesagt, war das eben Innenarchitektur, weil wir Gebäude von Grund auf individuell bauen mussten. Richtig, also es musste alles Hand und Fuß haben, das muss gebaut, hätte gebaut werden
also
können.
Also dein Studium war Innenarchitektur?
Genau.
Aber dennoch benutzt man diesen anderen Ausdruck. Also du sagst ja nicht, I'm Interior Architect, nee, sondern du sagst Interior Designer.
Genau, ja.
Welchen Unterschied empfindest du da selbst?
Da gibt's noch eine andere Schulung, für das, dass man dann eine andere Degree bekommt. Mhm. Aber praktisch, ich kann 4 Wände bekommen und dann alles andere reinstellen mit Wänden und mit Küchen und Bädern. Das wird alles gezeichnet, und das zeichne ich.
Ich möchte trotzdem noch mal auf dein Liebesleben zurückkommen. Ich weiß, interessiert mich sehr. Wie ein roter Faden zieht sich durch deine Beziehungen, dass du immer deinen Lieben folgst.
Ja.
Und du dein Leben an ihres anpasst. Also nicht die Wohnung gestaltest du zwar um, aber du gehst in deren Leben. Sie kommen eigentlich nie in deine Richtung. Die Flexible bist immer du. 1990 zogst du zum Beispiel mehrere Jahre in das Zuhause einer Hundesalonbesitzerin, 95 zu einer Militärpilotin und ihrem 11 Monate alten Baby nach Ventura County, nördlich von Los Angeles. Bei diesem Kind wurde kurz darauf Autismus diagnostiziert, und du übernahmst 5 Jahre lang die Mutterrolle, da deine Freundin dafür wenig Zeit und leider auch ein bisschen wenig Muße hatte. Umso schwerer fiel es dir natürlich auch, diese Beziehung wieder zu beenden. 2002 folgtest du für 8 Jahre einer neuen Liebe nach San Juan Capistrano, zwischen Los Angeles und San Diego, also wieder ein bisschen südlicher. Und 2013 zog es dich 3 Jahre zu einer Immobilienmaklerin nach Laguna Beach, wo du ja eben heute auch noch lebst. Und nach einer kurzen Affäre heiratest du zwischendrin auch noch mal im August 2020 eine bipolare Alkoholikerin, und ließ sich aber 8 Monate später im Frühjahr 21 wieder scheiden. Ihr habt euch dann auch nie mehr wiedergesehen und jetzt lebst du seit 4 Jahren ohne Beziehung als Single und ja, bist auch glücklich. Glaubst du denn immer noch an die große Liebe?
Nee. Nein, ich meine, man weiß es natürlich nicht. Es kann ja alles Mögliche passieren. Aber ich meine, ich habe vor kurzem mal gesagt, da war ich auf einer Konferenz in Miami Beach und da habe ich mich mit etlichen Interior Designers da unterhalten. Die waren alle sehr nett. Und ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe. Irgendwas kam da zum Gespräch. Und mir gesagt, wenn ich zurückdenke, I have in meinem Leben, wo ich jetzt auch hier sitze, kann ich dir das auch sagen, I have no regrets.
Also ich bereue nichts.
Nichts, nichts. Ich habe mit jeder Beziehung was gelernt, auf alle Fälle. Und ich gucke nicht zurück, um Gottes Willen, was ist da passiert, ist ja grausam. Ja, war eben grausam, aber ich habe was gelernt. Und ja, diese eine Beziehung, die Heirat, da dachte ich auch, hatte ich einen Klaps für, das war ein Corona-Klaps war das, glaube ich. Ich hatte einen Corona-Klaps und dann habe ich da mich dazu entschieden und habe mich dann auch sehr schnell natürlich dagegen entschieden. Obwohl ich nicht wusste, dass sie bipolar war. Und Alkoholikerin habe ich vielleicht so ein bisschen schon gemerkt, dass sie also ein bisschen viel becherte. Aber da dachte ich auch, vielleicht war das nur Corona. Naja, wie gesagt, Corona-Klaps hatte ich da.
Also die große Liebe könnte noch kommen, aber so wirklich bist du nicht auf der Suche.
Nein, ich meine, ich denke dann auch immer an meine Mutter mit 58, obwohl sie jetzt jünger ist jetzt war als ich. Aber das war wirklich eine große Liebe von ihr. Das war ganz toll, die 18 Jahre mit Cliff. Das war eine ganz tolle Beziehung. Also sie haben sich auch hin und her und hick und hack gestritten, aber generell war das eine gute Beziehung. Ich habe das erst später gesehen, weil ich, genau.
Und rückblickend, was glaubst du heute, ist denn der Grund dafür gewesen, dass du dich immer bewegt hast, dass du immer in das Leben dieser Frauen hineingegangen bist? War das vielleicht auch ein bisschen dieses Bedürfnis, an denen so ein bisschen rumzubasteln, also das, nicht nur die Küche?
Das ist, ja, das total, bestimmt. Oder das Situation, also zum Beispiel sagen wir es mal, wo ich von San Capistrano nach Laguna gezogen bin. Ich wollte die nicht immer zu hin und her pendeln mit meinen ganzen Sachen und ich musste manchmal den ganzen Wagen vollpacken mit Samples und so weiter und so weiter. Da habe ich gesagt, ich möchte es jetzt nicht mehr machen. Entweder ziehe ich jetzt bei dir ein oder ich verlasse dich jetzt. Ich machte dann immer Ultimatum.
Ich machte Druck.
Das klappte dann auch immer. Komischerweise, ich habe das auch immer gedacht, ich ziehe immer für meine Relationships um. Mhm. Ich ziehe immer um, komischerweise. Aber es fällt mir auch eigentlich gar nicht so schwer. Das ist dann mal was Neues.
Naja, du bist ja auch als Kind schon relativ viel umgezogen. Ganz für dich ist es wie bei Diplomatenkindern oder so, vielleicht gar nicht so was Besonderes. Nee. Ja. Deshalb hast du wahrscheinlich auch nach Amerika. Also weil wir in Europa ja eher so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ja. Umziehen heißt ja immer so halbe Katastrophe. Ja, so.
Genau. Nee, das war bei uns, und meine Mutter war ja auch so. Die ist ja, ich glaube, 30 Mal umgezogen in ihrem Leben.
Dein Vater starb 1998 im Alter von 69 Jahren am Alkohol. Deine Mutter verstarb 10 Jahre später, 2018, an Demenz. Sie wurde 88 Jahre alt. Du konntest ihre stetige Veränderung und ihr langsames Sterben bis zum letzten Atemzug begleiten. Wie hat denn dich dieses Loslassen des Irdischen verändert?
Oh, das war sehr schwer, natürlich, weil obwohl meine Mutter natürlich hergezogen ist und ich ja erst gesagt habe, was machst du jetzt hier und hin und her und hick und hack, aber war sie natürlich a constant in meinem Leben.
Eine Konstante.
Genau. Immer da, obwohl ich oft weggezogen bin, ist ja dann auch immer angekommen und hat mich besucht und sie war in der Beziehung immer dabei und angerufen. Also das war schon sehr schwierig. Mit der Demenz war es schlimm, weil sie sehr auch so aggressiver wurde und die eckte überall an, auch mit Leuten, die sie kannte. Sie schnitt Leute aus ihrem Leben, kann man das sagen? Ja, sie schnitt Leute aus ihrem Leben, die eigentlich sehr gut zu ihr waren. Und wir haben gesagt, ach Mensch. Wie gesagt, sie eckte überall an und das war sehr schwierig. Und es wurde immer schlimmer. Es wurde natürlich immer schlimmer, weil das ist a progressive illness. Und ihr Sterben, meine Schwester und ich, wir waren in der Hospizzimmer mit ihr zusammen. Und tja, wir haben also eine Woche fast. Und dann wurde es natürlich immer schlimmer. Und dann kein Essen mehr, kein Trinken mehr. Und der Sterbeprozess hatte begonnen. Und ich war diejenige, die sah, wie sie ihren letzten Atemzug nahm. Das war schon sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm.
Was hat das mit dir gemacht, dieser Moment mit diesem letzten Atemzug? Hat das irgendwie dich auch verändert, indem du den Tod empfindest?
Ich weine oft über meine Mutter und bis zum heutigen Tage. Und ja, ich meine, ich habe noch nie eine. Also ich glaube, ich bin I'm fortunate, dass ich noch nie eine tote Person gesehen habe, bevor meiner Mutter. Also war sie die erste Tote auch. Und
Also du hattest das Glück,
ja,
da zum ersten Mal einem,
genau,
toten Menschen zu begegnen.
Das ist eine schlimme Erfahrung, die eigene Mutter sterben zu sehen. Ich meine, in dem Moment, meine Schwester konnte es nicht. Ich habe ihr gesagt, mach du das bitte, Gabi. Gabi und ich, wir waren zusammen. Ich habe gesagt, mach du das jetzt bitte. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht. Wir wussten ja, dass sie also in den nächsten Stunden stirbt. Und dann hatte meine Schwester sich über sie gebeugt und sie hat dann gesehen, dass ihre Augen so dilaten, weißt du, die Pupille irgendwie was machte. Und da sagte sie, ich kann das jetzt nicht. Ich kann es nicht. Nämlich, ich weiß, was eine Stärke kam über mich rüber und habe ich gesagt, jo, dann mache ich das. Und dann habe ich das auch gemacht dann. Und in der Zeit, in dem Moment, war ich sehr stark. Denn ich guckte immer wieder und hatte die Hand auf ihrer Brust und meine Schwester sagte dann, was machst du denn da, Claudi? Sie sagte, ich gucke, dass sie jetzt tot. Ich wusste das jetzt nicht so hundertprozentig, aber dann wusste ich, dass sie tot war. Ich meine, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Aber der Tod ist doch schon was significant, also was Großes, a huge impact. Und sie fehlt mir, natürlich. Sie fehlt mir mit allen drum und dran. Ich würde sie sogar jetzt mit Demenz wieder nehmen, ne? Komischerweise. Ja, da fehlen mir viele Momente, viele. Und das Lachen, wir haben viel miteinander gelacht. Ja, sie war.
Hast du das Gefühl, du kanntest deine Mutter?
Ich glaube schon, ja. Mhm. Meine Geschwister und ich, wir haben auch oft viel über sie gesprochen, bevor sie so in der ganzen Zeit mit der Demenz und sowas alles. Und wir haben eben sie auch analysiert, was mit ihr war und warum sie nun so ist und warum sie viel auf uns abgeladen hatte und sowas alles, warum sie das gemacht hat, damit wir das verdauen können, mehr. Oder warum wir so sind, wie wir sind.
Wenn sowas in der Familie passiert, also in der näheren Familie, hast du dann auch manchmal das Gefühl, oh, hoffentlich bekomme ich das nicht auch? Ist da eine gewisse Angst, dass man das auch wie geerbt haben könnte? Also dass man die genetische Belastung vielleicht auch hat? Also wie gehst du überhaupt mit dieser Krankheit Demenz um?
Viele von meinen Bekannten, die haben Eltern, die natürlich auch Demenz haben und sowas alles, aber oder Alzheimer sogar. Und also ich denke nicht so sehr darüber nach, dass ich jetzt das auch bekomme. Also meine Familie generell war eigentlich eine verhältnismäßig gesunde Familie. Ich meine, meine Mutter bis zu ihrem Ableben hat eine Tablette genommen. Und das war für, glaube ich, hohen Blutdruck oder sowas ähnliches. Wir hatten nun wirklich nichts, obwohl meine Schwestern beide auch Brustkrebs hatten. Also Brustkrebs leider ist auch in unserer Familie. Also ich bin die Einzige, die es noch nicht hatte. Aber ansonsten, ich meine, unser ganzes Leben, meine Schwestern bekamen das erst später im Leben, also nicht jetzt vorher. Mhm. Und ja.
Du lebst ja jetzt seit fast 5 Jahrzehnten in den USA. Wie empfindest du denn die Entwicklung dieses Landes? Hast du das Gefühl, na, die Menschen werden den Trump schon überleben oder geht alles für dich verloren?
Na, ich bin eine sehr positive Person. Ich glaube, das endet bald. So denke ich jedenfalls, dass das, ich verfolge das natürlich alles in den Nachrichten und in Zeitschriften und sowas alles. Und ich sehe einen Trend kommen, dass also es immer die ganze politische Situation sich gegen ihn stellt. Also die Politiker, besonders die Republikaner. Also ich nehme an, dass das alles jetzt hoffentlich zu Ende kommt. Ich hoffe sogar noch in diesem Jahr.
Also du glaubst, die Menschen haben ihn langsam satt?
Nicht nur langsam, die haben ihn satt. Das ist, that's proof.
Also auch seine Anhänger?
Na, nicht alle, aber viele. Und davor hat er ja Angst. Große Angst. Und deshalb wird er immer noch, rotiert er ununterbrochen an der Decke und macht grausame Entscheidungen, schließt grausame Entscheidungen täglich. Ist natürlich furchtbar. Hoffentlich können wir das alles rückgängig machen oder wieder aufbauen, wenn er dann nicht mehr da ist.
Du bist ja heute in deinem Beruf sehr etabliert und erfolgreich, wohnst seit 2017 in deiner schönen Wohnung im sonnigen Laguna Beach, pflegst deine wertvollen Freundschaften, kannst reisen, dein Leben genießen. Bist du ein rundum zufriedener Mensch oder fehlt dir noch etwas zum Glücklichsein?
So im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich doch, besonders mit meinem Job, bin ich sehr zufrieden. Und tja, manchmal denke ich, würde ganz gerne muss jetzt nicht heute sein oder so gar nicht in den nächsten Jahren, aber irgendwann mal einen Companion zu haben, mit dem ich Sachen teilen kann. Ich mag gerne Sachen teilen. Ich bin auch sehr, wie nennt man das, nicht häuslich, a homebody. Und auch, ich koche gerne und bei mir ist
doch, das nennt man häuslich.
Wirklich? Ach, wunderbar, ich will jetzt ein richtiges Wort gesagt.
Ein Partner an deiner Seite. Genau. Nicht unbedingt eine Liebe.
Nein.
Einfach ein Menschen, der mit dir schöne Dinge teilt.
Genau. Das würde ich eigentlich ganz gerne haben. Nicht, dass ich alleine so bleibe in meinem Leben. Ist eigentlich auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich alleine bin, die letzten 4 Jahre.
Fühlst du dich da manchmal auch ein bisschen einsam? Oh,
natürlich, klar. Obwohl ich genieße meine Alleinsamkeit, wie man das sagen kann, weil ich mir das schön mache und ich koche mir dann was und ich gucke mir meine Shows an, setz mich auf mein Patio und guck mir den Ozean an. Und ich genieße viele Sachen, aber natürlich, weil ich eben eine gesellige Person auch bin. Ich bin gerne mit Leuten zusammen und und in der Beziehung natürlich bin ich ab und zu mal einsam. Keine Frage.
Ja, liebe Claudia, ich danke dir sehr für deine Offenheit, deine Klarheit und deine Gedanken, die du mit uns so behutsam teilst. Übermorgen geht es ja zurück in deine Heimat, Kalifornien. Jetzt darf ich ja Heimat sagen.
Ja, klar.
Und ich wünsche dir für deine weiteren Wege alles Glück der Welt und hoffe natürlich, dass wir beide uns ganz bald wiedersehen.
Ja, auf alle Fälle, Tanja, das war schön. Danke.